Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Jeder EU-Mitgliedstaat muss seinen Bedarf an Gas um 15% senken. Wir müssen aber auch die Versorgung sicherstellen und uns hier anders aufstellen. Den Anteil an Gas, den wir aus Nigeria beziehen, möchten wir signifikant erhöhen. Und darüber hatten wir sehr gute Diskussionen hier in der letzten Woche.
So Matthew Baldwin, Direktor der Energieabteilung der EU-Kommission, bei einem Besuch in Nigeria vor ein paar Wochen. Und solche Besuche von hohen europäischen Repräsentanten in afrikanischen Ländern, die häufen sich gerade. Seitdem der russische Krieg gegen die Ukraine Europa in eine Energiekrise gestürzt hat, werden Länder wie Algerien oder auch Nigeria geradezu hofiert. Länder, die bereits Gas nach Europa exportieren. Aber auch bei der Erschließung neuer Gasfelder, wie zum Beispiel in Namibia oder in Mosambik zum Beispiel, wäre man gerne mit dabei. Afrika als Energielieferant, das ist unser Thema in der Weltzeit. Ich bin Katja Pigalke. Herzlich willkommen. Ja, und wir beginnen mit einem Blick auf Algerien, das beim Thema Energie zu den Big Playern des Kontinents zählt. Algerien hat ja bereits angekündigt, mehr Gas nach Europa liefern zu wollen. Ob das allerdings eine so gute Antwort auf Europas Streben nach der Energieunabhängigkeit von Russland ist? EU-Ratspräsident Charles Michel, der scheint das so zu sehen. Erst diesen Montag war er vor Ort und mit ihm beginnt der Beitrag unserer Korrespondentin Dunja Sadaki.
Angesichts der internationalen Umstände, die uns allen bewusst sind, ist die Zusammenarbeit im Energiebereich offensichtlich unerlässlich. Und wir sehen Algerien als einen zuverlässigen, loyalen und engagierten Partner im Bereich der Energiezusammenarbeit. Und wir haben ein gemeinsames Streben nach Stabilität, nach Sicherheit, nach Wohlstand.
Ist Afrikas größter Flächenstaat die Antwort auf Europas Energiesorgen? Das Potenzial ist da. Erdgas aus Algeriens Wüste. Das Land ist der 10. Gasproduzent der Welt und Afrikas größter Gasexporteur. Auf mehr als 4 Billionen Kubikmeter würden die Vorkommen geschätzt, erklärt der algerische Energieexperte Murat Preur.
Algerien hat ein sehr großes Potenzial, vor allem beim nicht konventionellen Erdgas, beim Fracking. Da verfügen wir mit 20.000 Milliarden Kubikmeter über die drittgrößte Reserve weltweit.
Das algerische Gas versorgt zurzeit schon einige südeuropäische Länder, wie Portugal, Spanien und Italien. Der neueste Deal, die Transmed-Pipeline von Algerien über das Mittelmeer nach Italien, soll stärker ausgelastet werden. Allerdings steht das algerische Regime auch am Pranger. Seit Jahren gibt es Massenproteste gegen Korruption und Repression. Human Rights Watch spricht von 280 Gefangenen, die mehrheitlich wegen ihrer Nähe zur Protestbewegung festgesetzt worden seien. Deswegen sehen viele in Algerien neue Gasdeals mit Europa auch kritisch. So wie dieser Aktivist der Protestbewegung Hirak, der anonym bleiben möchte. Er sagt, das korrupte Regime stecke sich die Gewinne aus dem Gas nur in die eigene Tasche.
Ideal wäre es, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und dieses Geld in die Modernisierung des Landes zu stecken. Wir haben eine völlig veraltete Wirtschaft. Logischerweise müssten die Behörden in die Modernisierung investieren. Idealerweise sollte dann dieses Geld in den Aufbau demokratischer Institutionen fließen, in die Modernisierung der Gesellschaft, der Schulen, Universitäten, in die Infrastruktur.
Algeriens Regime stützt sich auf den Verkauf von Öl und vor allem Erdgas und ist stark abhängig von den fossilen Energien. Die Wirtschaft ist wenig diversifiziert. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte sich Algeriens Machtelite mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin lange sozialen Frieden erkaufen. Doch das schien vorbei, bis zum Krieg in der Ukraine. Kurzfristig sei eine Kapazitätensteigerung der algerischen Gasproduktion schwierig, weil Gas vor allem für den Eigenbedarf gebraucht werde. Aber langfristig sehe das anders aus, sagt Energieexperte Moussa Boukrif.
Im aktuellen Zustand glaube ich nicht, dass wir schnell reagieren und russisches Gas ersetzen können. Andererseits besteht mittelfristig in 4 oder 5 Jahren die Möglichkeit, dass Algerien mehr Marktanteile in Europa hat. Algerien ist ein sehr zuverlässiger Partner. Ein Partner, der seine Verpflichtungen stets eingehalten hat. Daher denke ich, dass algerisches Gas in den kommenden Jahren einen zentralen Platz in der Versorgung Europas einnehmen kann.
Le gaz algérien peut avoir une place centrale dans l'approvisionnement de l'Europe.
Da gibt es also große Erwartungen, was Algerien bezüglich der Versorgung Europas mit Erdgas angeht. Die Infrastruktur, die ist hier bereits vorhanden, genau wie in Nigeria, Afrikas zweitgrößtem Gasexporteur. Nigeria verfügt über die größten Gasvorkommen der Welt und hat auf dem Papier jedenfalls ein Riesenpotenzial. Das Land hat bereits einige LNG-Terminals, kann also Flüssiggas herstellen und verschiffen und beliefert auch schon den europäischen Markt. 14% ihrer gesamten LNG-Lieferungen bezieht die EU aus Nigeria und geht es nach der EU, soll sich das auch noch verdoppeln. Wie das gehen soll, auch dazu hat unsere Korrespondentin Dunja Sardaki recherchiert und ich würde im Gespräch gern mit den Transportwegen beginnen. Da gibt es ja bereits eine Pipeline, über die Gas in Richtung Europa transportiert werden kann und die sich auch erweitern ließe. Eine weitere soll jetzt gebaut werden. Ist es das, was es braucht?
Ich glaube, was es braucht, ist Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur. Also Sie haben es angedeutet, es gibt bereits Pipeline, es gibt aber auch neu angedachte Projekte, die in Anführungszeichen alten Projekte ist zum Beispiel die Trans-Sahara-Gaspipeline oder die Nigel-Pipeline. Das ist eine Pipeline, die vom Süden Nigeria durch den Sahelstaat Niger und dann nach Algerien, also in den Norden führen soll. 4000 Kilometer Richtung Norden soll diese Gaspipeline dann gehen. Und das ist ein Projekt, was man eigentlich früher schon angedacht hat. Dann lag das lange auch auf Eis. Und jetzt ist es eben wieder im Gespräch durch die Situation in Europa. Experten sagen aber, so eine Gaspipeline, die ist ja nicht von heute auf morgen direkt gebaut, sondern das wird mehrere Jahre, höchstwahrscheinlich mehr als 10 Jahre noch andauern. Es gibt aber auch noch ein weiteres Projekt, was Nigeria angeschoben hat. Das ist ein Projekt mit dem Königreich Marokko, in dem ich hier sitze. Und da soll die längste Gaspipeline der Welt entstehen. Das ist eine, die führt von Nigeria aus nach Marokko, das heißt durch insgesamt 11 afrikanische Staaten. Das wird aber auch noch jahrelang dauern. Hier hat Marokko vor kurzem erst gesagt, es gibt auch jetzt schon Gespräche darüber, wie man das alles finanzierungssicher macht, sozusagen Gespräche mit der Europäischen Union. Das heißt aber kurzfristig, danach suchen ja auch alle, ist das erstmal nicht möglich. Es gibt viel Bewegung aber auf dem afrikanischen Kontinent. Experten sagen dazu, bisher war auch das Problem der politische Wille hier vor Ort. Das scheint sich allerdings ja auch geändert zu haben. Früher war ja eher auch aus Europa das Signal, wir wollen keine fossilen Brennstoffe mehr, wir wollen erneuerbaren Energie, macht das bitte vor Ort jetzt selbst, das wird eher gefördert. Und jetzt gibt es halt afrikanische Staaten mit Gasvorkommen, die natürlich die Möglichkeit sehen, jetzt stärker in den europäischen Markt einzusteigen, eben wegen der Energiekrise in Europa.
Also politisch ist der Wille da, bei der Infrastruktur hapert es noch. Was gibt es denn sonst noch für Hürden und Probleme vor Ort?
Ja, in Nigeria gibt es verschiedene. Das erste ist wahrscheinlich die Korruption. Nigeria gilt als eines der korruptesten Länder der Welt. Es ist zwar Öl-Gas-Gigant hier in Afrika, trotzdem hat das Land gleichzeitig krasse finanzielle Probleme. Sehr, sehr viele Menschen leben in Armut. Zweitens das Problem mit der Sicherheit und der Infrastruktur. Sie haben es angesprochen, die Öl- und Gasförderung in Nigeria wird immer wieder attackiert. Es gibt Diebstahl, es gibt Vandalismus an den Pipelines. Das heißt, diese Pipelines werden angegriffen, teilweise aus Protest, aber es entstehen auf jeden Fall Lecks und das führt natürlich zu enormen Verlusten an diesen Ressourcen, aber natürlich kostet das extrem viel für die Firmen, das wird dann wieder unattraktiver für Investoren und dann haben wir noch das Thema Sicherheit. Die Sahelstaaten wie eben der Wüstenstaat Niger haben große Probleme mit Terrorismus. Nigeria hat selbst im Norden große Probleme mit Terrorismus, mit der Terrorgruppe Boko Haram zum Beispiel und der breitet sich auch weiter aus und außerdem generell fehlt es eben an Infrastruktur laut Experten und da muss mehr finanziert und vor allen Dingen mehr gewartet werden.
Nigeria kann ja selbst derzeit nicht mal 20% seines eigenen Energiebedarfs decken, auch weil nicht genug Erdgas in den Kraftwerken ankommt. Wie soll denn ein Land Gas in die EU exportieren, wenn nicht mal genug Strom vor Ort produziert werden kann?
Ja, das ist die große Frage, die sich auch viele Menschen in Nigeria stellen oder sie an die Regierung stellen. Nigeria hat ein massives Energieproblem. Also das muss man sich vorstellen. Immer wieder kommt es zu extremen Stromausfällen in großen, großen Teilen des Landes. Die, die es sich leisten können, die schmeißen dann eben mal den Dieselgenerator an. Und die, die es sich nicht leisten können, die sitzen im wahrsten Sinne des Wortes einfach im Dunkeln. Die Regierung sagt, okay, das liegt an Sabotage. Das liegt aber schlichtweg daran, dass Gas fehlt. Das ist natürlich katastrophal, wenn man jetzt zum Beispiel an die Wirtschaft denkt, an Betriebe. Abschiebe an die industrielle Produktion oder noch katastrophaler, wenn man daran denkt, was heißt das zum Beispiel für Krankenhäuser, wo wichtige Geräte laufen, wo es Operationen gibt. Und das ist natürlich total paradox angesichts dessen, dass wir bei Nigeria eben über einer von Afrikas Öl- und Gasriesen sprechen. Aber das heißt eben auch, und das sehen wir an Nigeria, Nigeria ist der bevölkerungsreichste Staat Afrikas. Nigerias Bevölkerung wächst weiter rasant. Und dann muss es irgendwann eben heißen Nigeria first. Also Nigeria muss im eigenen Interesse erst einmal die eigenen Bedürfnisse decken und sicherstellen. Und das muss sichergestellt werden, meiner Ansicht nach, bevor man über Exporte oder höhere Exporte überhaupt spricht. Aber natürlich, Nigerias Regierung verspricht sich durch größere Energiedeals mit Europa zum Beispiel eben auch einen Boost für die Wirtschaft oder auch für den eigenen Energiebedarf.
Hoffnung auf eine Win-Win-Situation also, bei der sowohl Nigeria als auch Europa im Gasgeschäft voneinander profitieren, so unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki. Bei der Suche nach neuen Energieressourcen rücken aber auch Nachbarländer von Nigeria, wie zum Beispiel Kamerun, in den Fokus, wo es ja einige Megaprojekte für Solaranlagen gibt. Die Ausbeute an Sonnenenergie, die könnte ebenfalls dazu beitragen, den Energiehunger Europas weiter zu stillen. Doch die Nutzung oder ein Export von erneuerbaren Energien ist alles andere als einfach, wie Susanne Lettenbauer berichtet.
This is the technical installation of the solar system.
Hier sehen Sie die technischen Systeme unserer Solaranlage. Hier ist die Batterie und hier wird der Gleichstrom vom Dach umgewandelt in Wechselstrom.
Im zweiten Obergeschoss der bilingualen Grundschule des kleinen Ortes Tiko in Südwestkamerun zeigt Etuke Sumbede Elvis stolz auf das neue Equipment seiner Solaranlage. Oben auf dem Dach sorgt sie für die Stromversorgung des neuen Gebäudes. 15 blau glitzernde Solarpaneele zu je 75 Watt. Insgesamt 5 Kilowatt Leistung wurden von ihm und seinen Mitarbeitern vor wenigen Wochen installiert.
Das ist für unsere Computer. Wir wollen hier ein Lab einrichten, unseren eigenen Computerraum für die Schüler. Aber es sollen auch Menschen aus unserem Ort die Möglichkeit bekommen, hier die Arbeit mit Rechnern zu erlernen.
Stolz halten die Grundschulkinder die einzelnen Solarmodule in die Kamera, betrachten interessiert die blau leuchtenden Flächen. Computer, Internet gehören für die gut 100 Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 12 Jahren, 1. bis 6. Klasse, in Kameruns Südwesten zum Alltag. 79% der 24 Millionen Einwohner Kameruns nutzen Smartphones und dafür braucht man Strom. Der von staatlichen Anbietern fällt häufig einfach aus. Ein Problem vor allem für Krankenhäuser. Photovoltaikanlagen sind deshalb für viele Kommunen und Privatpersonen die Lösung. Die Erträge liegen in Zentralafrika zwischen 3,4 und 5,7 Kilowattstunde pro Kilowattpeak. Im Vergleich zu Deutschland, dort liegt die Ausbeute bei 2,7 bis 3,3. Laut Weltbank haben rund 60% der Kameruner Bevölkerung Zugang zu Strom. Vor allem in den Städten. Auf dem Land sind es nur 25%. Und die Stromleitungen, die stehen, sind marode. Die salzige Luft am Meer, die trockene in der Sahelzone und die hohe Luftfeuchtigkeit in den tropischen Regenwäldern fordern ihren Tribut. Und investiert wurde schon lange nicht mehr. Lokale Hilfsorganisationen wie das Zentrum für kommunalen Aufschwung und Entwicklung, CCRIT im nahen Buea, sorgen für Strom in der ländlichen Region rund um Kameruns höchsten Berg Mount Kamerun. Freiwillige tragen Solarmodule zu Fuß in die entlegenen Regenwalddörfer, wo keine Straßen mehr hinführen, sagt Hilary Evangide, Direktor des CCRIT.
Uns gibt es jetzt seit 2013. Wir gehören zu den ersten Kameruner Organisationen, die sich um Bildung für junge Menschen und Frauen kümmern. Wir bieten hier auch Kinderbetreuung an, damit die Frauen sich weiterbilden können. 2016 haben wir von der UNESCO einen Preis bekommen für unsere Arbeit. Davon konnten wir dieses Gebäude bauen.
Eposinyo Munyengi gehört zu den Solarmamas, die vor allem in den Dörfern Solarleuchten installieren. In einem Land, wo es von 18 Uhr bis 6 Uhr dunkel ist, fängt der Nutzen von Solarenergie bereits bei diesen kleinen Anlagen an, sagt auch Nafisatu Jidatu, eine Solarmama aus dem hohen Norden.
Mit unserer Arbeit können wir gegen die Armut angehen, weil mit der Solarenergie die Versorgung sichergestellt werden kann, die Ernährung. Und es wird immer mehr.
Es sind diese vielen kleinen Solarprojekte, die Kamerun und die Länder in Zentralafrika prägen. Die Kommunen wie auch die vielen kleinen europäischen Firmen und ausländische Entwicklungsorganisationen aus Deutschland, Kanada, Schweiz oder Norwegen setzen auf dezentrale Ansätze. Was jedoch fehlt, ist die gezielte Ausbildung von Solartechnikern vor Ort. Ein Berufsschulsystem wie in Deutschland existiert nicht. Und oft auch nicht das Wissen, wie die Anlagen gewartet und gesäubert werden müssen, weiß Richard Renz. Sein Verein Die Kume aus dem schwäbischen Schopfheim unterstützt seit Jahrzehnten die gleichnamige Kommune Die Kume mitten im Regenwald im Krisengebiet Südwestkameruns.
Wir haben eine Solaranlage bei uns. Wir haben ja ein Riesenhaus im Busch oder wir haben ein Kraftwerk untergebaut. Da habe ich die Leitung angeschnitten und habe Strom abgezapft. Ja, dann irgendwann sind die 14 kW natürlich mal zu Ende und dann bricht der Generator zusammen und das haben wir mehrfach gehabt. Man muss den Leuten auch das Wissen vermitteln. Alles, was sie haben, ist auch wieder endlich.
Das Paradox. Gerade im heißen, sonnigen Norden ist Stromanschluss noch immer eine Seltenheit. Das Problem, die Verteileranlagen fehlen.
Energie zum Transportieren von einem Ort zum anderen, das kostet wahnsinnig teuer. Und das können die Afrikaner sich nicht leisten, eigentlich. Solarenergie hat die Möglichkeit, direkt an den Konsumenten zu installieren. Das ist sehr wichtig. Deswegen bin ich auch gegen diesen großen Solarfelder. Das bringt nicht, weil am Endeffekt muss man wieder das Energie transportieren. Und das wird wieder teuer.
Charles Mbede arbeitet bei der Kameruner Dependance der Blue Power Group, der Firma von Afrika-Solarpionierin Salma Okongwu aus Ghana. Photovoltaikanlagen seien heute unabdingbar geworden für die Entwicklung Zentralafrikas, ist der Ingenieur überzeugt. Stromexport kann er sich unter diesen Umständen nicht vorstellen. Bislang versorgt sich Kamerun vor allem mit Energie aus Wasserkraft. Bis 2035 sollen bis zu 6.000 Megawatt produziert werden. Die für Europa und den Export interessanten großen Megawatt-Solarfelder von italienischen, israelischen und Kameruner Investoren, wie sie im Norden an der Grenze zum Niger und Tschad längst stehen sollten, wie zum Beispiel das 30-Megawatt-Solarkraftwerk bei Garua, geplant von Enerai aus Bologna, auf einer Fläche von 70 Hektar, verzögern sich seit Jahren.
Wir haben keine Probleme, sondern sind offen für gute Projekte und Gelder. Gute Projekte und deren Finanzierung, darum geht es uns. Gutes Material nach europäischer Norm, das brauchen wir. Das größte Problem ist die Finanzierung.
Sagt der Präsident von ACER, des Verbandes für erneuerbare Energie in Kamerun, Gérard Tchouabia, etwas ungehalten. Der Grund für die Zurückhaltung des Auslands, die hohe Korruption. Allein für die Bewilligung der Projekte durch die Behörden müssen Investoren extra Geld einrechnen. Fördermittel reduzieren sich so oft beträchtlich, ehe überhaupt ein Bau beginnen kann.
Zum einen ist es wirklich so, dass hier die administrativen Prozeduren sehr, sehr langwierig sind. Also wirklich solche Projekte zu beantragen, bewilligt zu bekommen, umzusetzen. Auf dem Papier gibt es natürlich viele schöne Pläne, wie auch die Regierung und die Behörden das eigentlich umgesetzt sehen wollen. Aber in der Realität malen die Mühlen einfach sehr langsam.
Deutsche Firmen sind deshalb extrem zurückhaltend, weiß Nina Netzer, Büroleiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung Zentralafrika mit Sitz in Yaoundé.
Und dann natürlich auch die Größenordnung der Projekte. Bei der EU, da gibt es verschiedene Margen, aber das fängt entweder bei 15 Millionen Euro an oder bei 300 Millionen Euro. Und ich glaube, die Anzahl der Akteure in Kamerun, die wirklich ein Projekt dieser Größenordnung stemmen können, die ist in einer Hand abzählbar.
Ja, auch deswegen kommen in Kamerun Investitionen ausländischer Firmen bisher vor allem aus China. Es bewegt sich aber durchaus etwas in der Region. Im benachbarten Tschad zum Beispiel soll in 3 Jahren das größte Solarprojekt im Subsahara-Afrika fertiggestellt werden. Und interessant ist natürlich auch der Blick auf den Süden des Kontinents, wo es ein Riesenpotenzial an erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff gibt. Mosambik könnte sich laut Prognosen aus dem Stand außerdem zu einem der größten Gasproduzenten der Welt entwickeln. Und auch in Namibia wurden gerade riesengroße Mengen an natürlichen Gasvorkommen entdeckt. Was in den Teil kaum elektrifizierten Ländern benötigt würde, um diese Energieressourcen auch zu nutzen und zu exportieren, das habe ich unsere Südafrika-Korrespondentin Jana Gent gefragt.
Ja, zum einen ist natürlich die Infrastruktur das Problem, dass man erstmal Häfen bauen muss, die eben auch zum Beispiel LNG-Terminals haben, um das Gas dann auch auf Schiffe zu verladen und zum Beispiel nach Europa zu bringen, zum Beispiel nach Rotterdam oder eben auch nach Deutschland. Und dann ist aber auch ein grundlegendes Problem, dass man vielleicht auch erstmal erschließen muss, welche Gasquellen zum Beispiel überhaupt in den Ländern vorhanden sind. Denn Explorationslizenzen werden vergeben, aber dafür braucht man große Mineralölkonzerne oder große Unternehmen, die das Ganze dann auch umsetzen können. Vieles ist ja einfach auch noch gar nicht entdeckt.
Wer mischt denn da bereits mit? Also in Mosambik wurden ja schon einige Lizenzen vergeben. Da wurden auch schon langfristige Verträge unter anderem mit China abgeschlossen. Ist da vielleicht auch Deutschland zum Teil etwas spät dran, wenn es zum Beispiel um Flüssiggas geht?
Ja, ich glaube, das kann man schon fast sagen, ja, weil wirklich viele internationale Akteure da schon mitmischen. Also da in Mosambik zum Beispiel, da ist es Total, also eine französische Firma, da ist es ExxonMobil aus den USA und der italienische Eni-Konzern ist da. Es gibt aber auch australische Firmen, die da schon mitmischen und die auch in Namibia beispielsweise sich schon Verträge sichern wollen. Deutschland selber, und das muss man ja auch sagen, hat ja gar nicht diese Energiemultis, die so groß sind, dass sie auch in die Exploration einsteigen könnten. Das haben eben andere Länder. Und man muss ja auch dazu sagen, LNG, das ist ja irgendwie etwas, das scheinbar auch die ganze Welt gerade gleichzeitig will. Also sprich, das Interesse von den verschiedensten Akteuren, von den verschiedensten Ländern steht gerade dahinter. Und das macht es für Deutschland wirklich nicht einfacher. Aber zu spät dran ist Deutschland jetzt auch noch nicht, speziell nicht, wenn es um Wasserstoff geht oder vielleicht auch dann doch noch um neue Lizenzen zu bekommen oder auch Verträge über LNG abzuschließen. Es geht halt um Investitionen. Und ich weiß noch, dass der angolanische Energieminister gerade neulich noch gesagt hat, wer LNG-Gas möchte, der muss auch investieren. Also sprich, da müsste dann Geld fließen, damit die Länder ihre Infrastruktur aufbauen können und damit überhaupt LNG dann auch nach Europa kommen kann.
Es gibt in diesen Ländern ja auch große Nationalparks. Wenn wir jetzt an die Erschließung dieser Gasfelder denken, dann kann man sich vorstellen, dass da einige Interessen kollidieren werden. Welche Probleme werden denn hier erwartet?
Ja, es ist tatsächlich so, dass in den Ländern wirklich große Schutzgebiete sind und das wirklich in allen Bereichen. Namibia zum Beispiel, vor der Südküste wurden gerade riesige Erdgasfelder entdeckt und da sprechen die Konzerne von einem Jackpot, dass es wirklich unglaubliche Vorkommen sind. Da gibt es aber eben auch Meeresschutzgebiete und Bohrungen haben immer wieder dann auch Naturschützer auf den Plan gerufen, um zu sagen, seid bitte vorsichtig oder aber lasst es ganz. Das würde den Ökosystemen schaden. Im Nordosten Namibias haben wir eine ähnliche Konstellation. Ein kanadischer Konzern, Recon Africa, führt dort Testbohrungen durch und hat diese in jüngster Vergangenheit auch ausgeweitet, weil dieser Konzern große Öl- und Gasvorkommen dort vermutet. Aber es ist eben die Kavango-Region und da fließt ein Fluss, der dann da im Okavango-Delta sich verzweigt. Das ist ein Weltnaturerbe und auch da sind Naturschützer alarmiert und sagen, wenn da irgendeine Verseuchung stattfindet, wenn da irgendwas schief geht, dann hat man gleich eine unglaubliche Katastrophe in dem Ökosystem. Also sprich, es gibt die Bedenken, einen großen Spagat zwischen dem wirtschaftlichen Interesse und dem Naturschutzinteresse.
Europa und Deutschland ganz spezifisch hat ja in der Vergangenheit die Finanzierung und die Erschließung fossiler Energien auf dem afrikanischen Kontinent eher erschwert und viel mehr in grüne Technologien investiert. Wie wird denn vor Ort jetzt dieser Kurswechsel der europäischen Länder wahrgenommen?
Also es ist tatsächlich nicht so, dass die Länder explizit darüber reden, dass Deutschland jetzt eine Gratwanderung vollzogen hätte oder was das für sie bedeuten würde. Die Länder sind einfach offen für jede Art Anfrage und sie versuchen, ihr Potenzial dann auch auszuschöpfen oder zumindest mal am Anfang zu stehen, um das jetzt zu tun. Und sie haben sich auch alle selber in die Richtung der erneuerbaren Energien katapultiert, eben weil sie dieses enorme Potenzial haben. Das südliche Afrika insgesamt gehört ja zu einer der besten besten Regionen der Welt, was Solarenergie angeht, was das Potenzial für Wasserkraft angeht und auch Windenergie. Also im Grunde ist da viel denkbar und gerade um die eigene Elektrifizierung voranzutreiben, um die eigene Bevölkerung auch ans Stromnetz anzuschließen, sind die Pläne von all den Ländern, also auch Mosambik und Namibia, die, dass man in erneuerbare Energien investieren muss und dass man da mehr generieren muss, um das eigene Volk, die eigene Bevölkerung auch ans Stromnetz zu bringen.
Kommen wir nochmal auf die fossilen Energieträger zurück. Wann wäre das denn realistisch zu erwarten, dass man etwa aus Namibia oder Mosambik Erdgas zum Beispiel in flüssiger Form nach Europa exportieren könnte?
Also das ist tatsächlich gar nicht wirklich eine langfristige Planung, in der wir uns da befinden. Die Länder, die denken schon mittelfristig und teilweise auch kurzfristig, weil im Grunde die schon von 2024, 2025 reden, also schon tatsächlich in 2-3 Jahren, in denen sie zum Beispiel LNG-Gas oder auch grünen Wasserstoff exportieren könnten. Also das sind jetzt wirklich Zeiträume, die sehr überschaubar sind und die im Grunde schon ziemlich greifbar sind. Also wenn man da Verträge abschließen möchte, dann muss man sich im Grunde auch schon ranhalten.
Afrika als Energielieferant für Europa, das ist keine kurzfristige, aber schon eine mittelfristige Option, so scheint es. Unsere Südafrika-Korrespondentin Jana Gent war das über das Potenzial Namibias und Mosambiks. Und damit endet diese Weltzeit. Morgen geht es hier um Aufrüstung auf der Insel Gotland, die von der russischen Exklave Kaliningrad gar nicht so weit entfernt ist. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.